gibt so ein paar Themen in der Bibel, die kommen häufiger vor und sie fallen einem dann mal auf, mal weniger. Heute möchte ich predigen über die Hand des Herrn. Also eine Themenpredigt. Das heißt, es gibt einen Text mit Sprungbrett und dann wird weiter gesprungen durch die Bibel. Aber es ist interessant, also ich habe mich auch nicht ganz so viel damit auseinandergesetzt erstmal, aber dann habe ich selber eine Predigt dazu gehört und habe gedacht, das ist genial. Das Schöne ist, es passt sogar noch zu dem, wozu ich das letzte Mal gepredigt habe. Deswegen ein ganz kurzer Rückblick. Als ich Anfang des Monats gepredigt habe, war Teil davon, wer bin ich eigentlich? Das heißt, wer bin ich in Adam und wer bin ich in Jesus und was hat das dann mit dem Ganzen zu tun? Also zum Beispiel, ich bin ein Sohn Gottes, auch die Frauen sind Söhne Gottes. Ich bin Braut Christi, auch die Männer sind Braut Christi. Ich bin ein Gerechter, das habe ich hier dann nicht erwähnt, aber ich habe letzten Sonntag in Mühlacker genau zu dem Thema gepredigt, deswegen war es mir irgendwie nochmal wichtig, das mit reinzunehmen. Und weil ich das bin und noch viel mehr. Darum habe ich die Vollmacht in Gottes Kraft loszuziehen. Also, dass ich die Kraft habe, die wir seit Pfingsten haben als Gemeinde, aber solange ich diese Vollmacht nicht habe, in dem Sinne, dass ich mir darüber bewusst bin, dass es in mein Herz gerutscht ist, dann bringt die Kraft auch nichts. Aber wenn ich dann losziehen kann mit dieser Vollmacht, aber hallo. Seitdem, also zum einen seitdem wir die Vollmacht gekriegt haben und zum anderen seitdem ich darüber gepredigt habe, ist viel passiert. Und bei dem, was in der Welt passiert ist, ist wahrscheinlich bei allen möglichen Leuten passiert, dass sie, also bei mir zum Teil auch, dass ich dann erlaubt habe, dass mir dieses ganze Wissen über die Vollmacht wieder weggegangen ist. Und darum heute nochmal die Erinnerung und eben was Besonderes für die Vollmacht, nämlich die Hand Gottes. Was hat das damit zu tun? Was hat meine Vollmacht mit der Hand Gottes zu tun? Wir gehen in Apostelgeschichte 11. Also das ist schon etliche Jahre, dass die Gemeinde existiert. Es gab schon diverse Widerstände mit allen möglichen. Und nun heißt es, die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemandem als allein den Juden. Es waren aber einige unter ihnen, Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen. Und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Also, die Leute sind unterwegs, nicht unbedingt freiwillig, aber sie ziehen los. Verfolgung für die Gemeinde ist normal. Für die Leute damals war es normal und für uns ist es gewissermaßen auch normal, denn Paulus schreibt, alle, die fromm leben wollen in Jesus Christus, müssen Verfolgung erleiden. Dann gibt es viele Christen, gerade im Westen, die ich immer wieder höre, die sagen, ja, Verfolgung, das ist doch nicht bei uns. Jetzt stell dich nicht so an und alles Mögliche. Naja, das Problem ist, wenn wir keine Verfolgung im Westen haben, dann wollen wir nicht fromm leben. Also entweder muss Verfolgung was anderes sein als nur das strikte vom Open Doors Verfolgungsindex oder wir haben ein großes Problem. Und die Bibel sagt ganz klar, Verfolgung ist nicht nur Lebensgefahr, Verfolgung kann auch Spott bedeuten, Verfolgung kann alles Mögliche bedeuten, was der Teufel benutzen will, um mir das Wort zu klauen. Also alles Mögliche, was mit dem zusammenhängt, was bei dem Weizen ist, der auf den Felsen fällt, der dann aufgeht und dann kommt die Sonne drauf und sofort geht das Ding wieder ein. Das alles ist Verfolgung. Aber das Gute ist, dass unsere Wurzeln doch tiefer reichen können. Auch interessant, Verfolgung ist nicht das Gegenteil vom Segen. Also manchmal denken wir, okay, bei Verfolgung muss jetzt alles zurücklassen und nur in Armut leben, durch die Gegend ziehen. damit man bloß irgendwie zurande kommt. Gott segnet in der Verfolgung und er gibt sogar im Überfluss. Ein Beispiel davon ist Corrie ten Boom, die ja im KZ war und sie hat so eine kleine Medizin gehabt, die hat sie verteilt an alle Leute, an alle Frauen bei ihr in der Baracke. Und Gott hat es gewirkt, dass das Fläschchen gehalten hat. Also von dem her, auch in Verfolgung kommt der Überfluss, kommt der Segen. Und das zeigt sich zum Beispiel hier in diesem Text durch diese Formulierung: und die Hand des Herrn war mit ihnen. Es gibt in der Bibel, in der Theologie, diese Aussage, die Bibel habe ein anthropomorphes Gottesbild. Was heißt das? Dass die Menschen sich gedacht haben, wie könnte denn Gott sein, haben sich selber angeguckt und das dann mit reingepackt. Das Interessante ist, die Bibel sagt eigentlich genau das Gegenteil, ein theomorphes Menschenbild, also wir Menschen sind wie Gott. Wir sind ja in seinem Bild geschaffen und dann dürfen wir von dem aus lernen, wie Gott ist und wie wir sein sollen und was das dann auch mit uns zu tun haben kann. Hier die Hand des Herrn ist jetzt halt wirklich etwas, was Gott selber sagt, was Gott uns selber mitgibt, wenn er sagt, meine Hand ist bei euch. Und wenn das für die Gemeinde damals der Fall war, darf das natürlich auch für uns der Fall sein. Um einen Begriff ordentlich zu lernen, guckt man am besten darauf, was heißt es denn alles Mögliche. Und wenn man in der Bibel genauer guckt, dann merkt man, es gibt besonders zwei Dinge, die für die Hand des Herrn dran sind, nämlich es heißt Gottes Macht, die sich ausdrückt im Segen. Und Gottes Macht und Gegenwart, die sich ausdrückt im Gericht. Ganz wichtig dabei, wenn es ums Gericht geht, dann sind es die Feinde Gottes. Der Segen fällt witzigerweise auch gern auf die Feinde. Also das haben wir im Psalm 104 zum Beispiel, du tust deine milde Hand auf und sättigst alles, was da lebt, mit Wohlgefallen. Also da sind die Guten und die Bösen dabei, aber wenn die Hand ausgestreckt wird, die Hand Gottes ausgestreckt ist zum Gericht, dann trifft es die Feinde Gottes. Noch ganz kurz, das hebräische Wort für Hand kann bedeuten auch Seite, Arm und Macht. Das ist auch nochmal ganz interessant, weil eben da die Macht Gottes mit im Spiel ist. Die Hand Gottes, die mit drin ist, die kräftige Hand, aus der uns auch niemand reißen kann. Noch was anderes, was wichtig ist, wo kommt denn ein Begriff das erste Mal vor, wenn man ihn in der Bibel hat? Er kommt jetzt nicht ganz wörtlich vor, dass es die Hand des Herrn heißt, aber in 2. Mose stellt sich Gott ja vor mit seinem Namen, den wir dann halt durch die Traditionen hin dann als Herr haben. Und da haben wir es. Mose lernt Gott ganz besonders neu kennen. Und Gott sagt ihm alles Mögliche, du wirst mein Volk aus Ägypten holen. Mose streitet, bevor es darum geht, und auch danach streitet er mit Gott ganz viel, das er eigentlich gar nicht möchte. Und Gott sagt, ich werde mit dir sein. Und dann sagt Gott ihm Folgendes. Aber ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht wird ziehen lassen. Er werde dann gezwungen durch eine starke Hand. Daher werde ich meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit all den Wundern, die ich daran tun werde. Danach wird er euch ziehen lassen. Auch will ich diesem Volk Gunst verschaffen bei den Ägyptern, dass, wenn ihr auszieht, ihr nicht leer auszieht. Gott gebraucht hier erst einmal etwas, was bei den Ägyptern ganz, ganz normal war. Mose ist ja beim Pharao aufgewachsen, das heißt, er kannte diesen Begriff, ausgestreckte Hand. Die Pharaonen haben sich immer mit einer ausgestreckten Hand darstellen lassen, wenn sie in den Krieg gezogen sind. Und der Pharao hat übrigens immer gewonnen, zumindest im Rückblick. Gott kann schon im Vorausblick gewinnen. Und sagt, ich strecke meine Hand aus. Und dann zählt er eben alles Mögliche auf. Ägypten wird Wunder und Plagen sehen. Israel wird dadurch gerettet und alles Mögliche. Und sogar, dass das Volk am Ende Gunst bekommt und einen großartigen Lohn für die Sklaverei bekommt. Dann gibt es noch ein paar weitere Erwähnungen, die ich euch nicht unterschlagen möchte. In 2. Mose 6. Mose ist angekommen in Ägypten und es funktioniert halt dann tatsächlich so, wie Gott es gesagt hat, nämlich nicht. Also so sieht es aus. Und nicht nur der Pharao will das Volk nicht ziehen lassen, sondern das Volk selber rebelliert jetzt schon gegen Mose. Und darum, Mose geht ins Gebet und Gott erinnert ihn nochmal dran. Guck mal, wer du bist, wer ich bin und alles Mögliche. Und dann sagt er eben auch, und ich will meine Hand ausstrecken. Ich strecke meine Hand aus. Du wirst sehen, dass ich mein Wort halte. Dann, tatsächlich dann schon im Rückblick 2. Mose 13, als das Volk ausziehen darf. Ja, Gott hat sein Wort gehalten. Also da kommt es auch nochmal, dass sie ausgezogen sind durch die Hand Gottes. Dann, 2 Kapitel später, als sie durchs Schilfmeer durchgezogen sind, können sie davon singen, wie Gottes Hand sie gerettet hat. Das Interessante übrigens bei diesen beiden Sachen, 2. Mose 13, blickt zurück auf das Passa, das wir mit dem Abendmahl haben zum Gedenken, und 2. Mose 15 denkt zurück ans Schilfmeer, was für uns ein Bild für die Taufe ist. Also die Hand Gottes steckt sogar da drin, in dem, was wir heute in der Kirche haben. In 4. Mose sind sie mitten in der Wüste und Gott sagt zu Mose, ich versorge euch, keine Sorge. Und zwar nicht nur mit Manna, sondern jetzt auch mit Fleisch. Und Mose hat keine Ahnung, wie das gehen soll. Wenn man alles Vieh schlachtet, wie soll das Volk dann später leben? Und Gott sagt ihm nur, ist denn die Hand des Herrn zu kurz? Also, Mose, erinnert dich an meine Hand, die euch gerettet hat aus Ägypten. Diese Hand kann euch auch versorgen. Die versorgt euch mitten in der Wüste. In Richter 4 haben wir das Gericht über die Kanaaniter, die Israel unterdrücken. Und auch in 1. Samuel 5 haben wir es über die Philister. Und in Kapitel 7 ist auch Gericht, da dann sogar mit dem Zurückerobern der Städte. Dass Gott seinem Volk sagt, meine Hand ist so über den Feinden, dass ihr sogar das zurückbekommen könnt, was er geklaut hat. Der erste Erwähnung und den weiteren Erwähnungen kommt jetzt die wichtigste Erwähnung, nämlich die durchbohrte Hand Gottes. Das ist ja das Schöne als Gemeinde. Israel hat nur den Blick gehabt, irgendwann mal kommt der Messias. Und für viele ist es halt eben auch nur, wenn sie halt nicht die Schrift ordentlich gelesen haben, halt ein weiterer Mensch. Wir wissen, Gott ist Mensch geworden und ist für uns ans Kreuz gegangen und hat sich dort durchbohren lassen. Und auch da hing er mit ausgestreckter Hand, sogar mit doppelten ausgestreckten Armen. Das kriege ich gerade mit dem Mikro in der Hand nicht hin. Diese ausgestreckte Hand zum Sieg, die für alle von außen erstmal wie eine Niederlage aussieht. Aber das ist die ausgestreckte Hand des Herrn, die uns den wahrhaftigen Sieg bringt. Den Vers habe ich jetzt nicht da drauf, aber in 1. Korinther 15, 57 sagt Paulus, Dank sei Gott, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und im Vers da drauf, der viel zu lang ist, dass ich ihn ordentlich könnte, sagt er, gewissermaßen, gebt nicht auf, unser Tun ist nicht vergeblich. Die durchbohrte Hand unseres Gottes. Übrigens, deswegen mag ich persönlich Kruzifixe sehr. Es gibt ja Traditionen in der Kirche, die sagen, nee, das Kreuz soll leer sein, weil Jesus ist ja auferstanden, der hängt nicht mehr am Kreuz. Ich lasse mich durch das Kreuz, durch den Kruzifix, gerne daran erinnern, was Jesus selber getan hat und dass ich tatsächlich auch seine durchbohrte Hand sehen darf. Was er für mich tatsächlich erlitten hat. Und was das dann für meinen Sieg bedeutet. Weil sobald ich das leere Kreuz habe, fällt mir das Ganze nicht mehr so schnell auf. Ich kann mich selber noch wieder daran erinnern, aber das andere hilft noch ein bisschen mehr. So, das Zeichen des Sieges, obwohl es erstmal nicht aussah, der Teufel hat uns verloren. Und jetzt muss er blechen, nämlich er muss die Seelen rausrücken, er muss noch viel mehr anderes rausrücken, mit Aufschlag dazu. Ganz viele Dinge, die Hand des Herrn bedeuten für uns. Problem ist dann eben, wie schon bei der Einleitung, mit dem ist so viel anderes passiert, da hat man es mit der Autorität wieder vergessen. Hand des Herrn vergessen funktioniert leider auch immer wieder. erinnere ich mich dran oder nicht? Da heißt es im Psalm 78, es gibt ganz viele Psalmen, die zurückblicken auf die Geschichte Israels. Gerade auf die Zeit der Erlösung aus Ägypten und dann die Wüstenzeit. Und da heißt es dann, sie versuchten Gott immer wieder und kränkten den Heiligen Israels. Und das Wort für kränken kann man auch mit verletzen übersetzen, auch mit begrenzen. Also, dass Gott nicht mehr für sie tun konnte, als er eigentlich wollte. Oder das nicht, Moment, anders formuliert. Gott konnte nicht mehr für sie tun, obwohl er mehr tun wollte. So. Und dann, sie dachten nicht an die Taten seiner Hand, an den Tag, als er sie erlöste von ihren Feinden. Und dieses Wort denken oder gedenken oder auch erinnern, wie es in manchen Übersetzungen steht, das bedeutet, ich handle entsprechend. Ich erinnere mich daran, was Gott für mich getan hat und was das für mich bedeutet. Und dann handle ich entsprechend. Wie es dem Mann nicht hilft, wenn er seiner Frau sagt, Schatz, ich habe mich übrigens erinnert, dass heute unser Hochzeitstag ist. Macht die Tür zu und ist den Rest des Tages nicht zu sehen. Und wenn er abends wiederkommt, hat er es wahrscheinlich doch wieder vergessen. Sondern, nein, dann geht's halt, okay, hier hast du Blumen, Pralinen, was auch immer. Der Mann hoffentlich weiß, was seine Frau mag. Dann wird irgendwas Schönes unternommen, was auch immer. Das bedeutet Gedenken im biblischen Sinne. Man verhält sich entsprechend. Israel hat sich nicht entsprechend verhalten, beziehungsweise sie haben vergessen und sich dann entsprechend verhalten, haben nicht daran gedacht, was hat Gottes Hand uns eigentlich bedeutet. Dass sie in Ägypten waren. Unterdrückt von den Ägyptern, dass Gott sie aber rausgeholt hat von der Macht, von der größten Weltmacht der damaligen Zeit. Dass er sie versorgt hat in der Wüste durch seine Hand. Dass er sie vor allen Feinden bewahrt hat. Sie haben es vergessen. Sie haben vergessen, was seine Hand getan hat. Und wie oft vergessen wir im Alltag, was Jesu Hand für uns getan hat. Was die Erlösung für uns bedeutet. Und dann kommt dann ganz noch irgendwie, ja, meine Sünden sind vergeben, okay. Aber dass es so viel mehr bedeutet, was Jesus für uns in seinem Kreuz getan hat. Und darum ist es eben auch so wichtig, nochmal mit dem Gedenken, dafür sind die Taufe da und das Abendmahl. Das sind unsere Zeichen, mit denen wir uns daran erinnern und es dann auch hoffentlich auf unser Leben anwenden. Bei der Taufe sagen darf, der Teufel hat nun kein Anrecht mehr auf mich, weil mein alter Adam in den Wassern der Taufe ersoffen ist und nun habe ich das neue Leben, das Jesus mir schenkt. Und beim Abendmahl ganz viele Aspekte. Einer meiner Lieblingsaspekte ist der, ich habe Tischgemeinschaft mit Gott und jetzt kämpft Gott auf meiner Seite. Oder dieses Jahr zu Karfreitag habe ich darüber gepredigt, dass Gott mir dann alles wiedergibt, was mir der Teufel gestohlen hat, sogar mit Aufschlag. Und natürlich auch die Sündenvergebung, dass ich Gott Ehre gebe und noch viel, viel, viel mehr. So, jetzt kommt der provokante Teil. Andere klang jetzt alles so schön und so weiter, aber ich muss ja irgendwie noch ein bisschen darauf eingehen, was das mit diesem, was mit der Autorität bzw. Vollmacht zu tun hat. Dieser Bibelvers aus Jesaja, den habe ich jetzt nach einer alten Übersetzung zitiert, weil viele moderne Übersetzungen diesen Vers abschwächen. Und darum habe ich hier Luther 19,12. So spricht der Herr, der Heilige in Israel und ihr Meister. Fraget mich um das Zukünftige, weiset meine Kinder und das Werk meiner Hände zu mir. Sogar wörtlich befehlt mir für das Tun meiner Hände. Das ist für viele Leute so provokativ, dass ganz viele moderne Bibelübersetzungen sagen, die einen gehen noch ein bisschen eher darauf ein, die sagen dann, lasst mir das Werk meiner Hände anbefohlen sein. Aber das ist eine reflexive Übersetzung, das geht vom Hebräischen her nicht. Oder die modernere Luther-Übersetzung macht dann, wollt ihr mir etwa befehlen? Das würde vom Kontext her dann auch passen, aber nein, es passt vom hebräischen Text her nicht. Und als man das übersetzt hat, war übrigens auch so, als man es das erste Mal übersetzt hat ins Griechische, da haben die Leute auch ganz klar gesagt, ne, das sagt Gott. Gott befiehlt uns, dass wir seine Hand befehlen sollen. Darf man das? Geht das überhaupt? Weil sobald ich daran komme, okay, Gottes Hand befehlen, dann kommt Wer denkst du eigentlich, wer du bist? Du kleines Staubkorn. Und wir könnten dann sogar nochmal einen Psalm nehmen, der mit dem Werk der Hände zu tun hat, Psalm 8. Und dann eben, wenn ich die Sterne ansehe, deine Fingerwerke und hinterher das Werk deiner Hände mit der Schöpfung und so weiter, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Kommt es dann aber auch direkt, du hast den Gesetz über das Werk deiner Hände. Also, wenn der Feind dann ankommen will, vielleicht auch jetzt gerade mit diesem Gotteshand Befehl geben, dann darf ich ihm dagegenhalten, ich bin Braut Christi. Frage an die Verheirateten. Ist es bei euch schon mal vorgekommen, dass die Ehefrau dem Ehemann etwas befohlen hat? Wenn ja, und ihr der Meinung wärt, dass man das nicht dürfte, Gott befehlen, obwohl er es da sagt. Die Ehe als Bild für Jesus und seine Gemeinde, also von daher irgendwie, das passt schon nicht. Also, Jesus sagt, die Ehe soll das widerspiegeln, wie ich mit meiner Gemeinde bin, und deswegen, wenn die Frau dem Mann auch Befehle geben darf, darf die Gemeinde das auch. Für beide Seiten gilt, nutzt es nicht aus. Ich bin ein Sohn Gottes und die Kinder zu Hause dürfen den Eltern auch in gewisser Weise befehlen, nämlich wenn, vor allem dann, wenn die Eltern vorher ein Versprechen gegeben haben. Da kommen die Eltern nicht drum herum, und während menschliche Eltern mit den Augen rollen, wenn die Kinder ankommen mit "Du hast aber gesagt", sitzt Gott ganz vorne auf seinem Thron und sagt, ja, ganz genau, ich hab's gesagt, nimm mich beim Wort, wunderbar, du vertraust mir, ja! Bin ein Knecht Gottes, auch der Knecht darf seinem Herrn befehlen, gemäß der Regeln, die im Haus gelten. Und dann eben all die anderen Sachen, die noch dabei. Und dadurch, dass ich Braut Christi bin, dass ich Sohn Gottes bin, dass ich Knecht Gottes bin und was noch alles mit dazugehört, darum stehe ich geistlich auf derselben Stufe wie die Apostel Jesu. Das ist wichtig dafür, dass ich wissen darf, bei der Frage, darf man das? Ja, man darf, es geht und es ist sogar gut. Am Anfang der Apostelgeschichte, also relativ vieles Kapitel, zeige ich euch gleich den Text. Die Apostel haben da schon die ersten schweren Verfolgungen erdulden müssen, weil sind halt Wunder geschehen. Und das Problem war dabei auch noch, die Leute haben Jesus die Ehre gegeben. Und das hat dem Hohen Rat nicht gepasst. Und sie haben die Apostel mehrfach bedroht und alles Mögliche, und das, was davor, vor dem in Apostelgeschichte 4 ist, sie haben sie auch verprügelt und ihnen gesagt, lasst das euch eine Lehre sein, redet nicht mehr im Namen Jesu. Die Apostel finden sich zusammen und anstatt, dass sie weinen und so weiter, beten sie. Sie beten übrigens dann aus Psalm 2 und dann kommt es danach dann, nachdem sie das haben, und nun Herr, siehe an, ihr Thron, also das Thron deiner Feinde, der Feinde deiner Gemeinde, und gib deinen Knechten mit einem Freimut zu reden dein Wort. Bis dahin hat Mendelssohn schön vertont und dann ist ihm der Rest wahrscheinlich auch ein bisschen komisch geworden. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes, Jesus. Die Apostel selber, denen wir, was Autorität und Co. angeht, genau auf derselben Stufe stehen. Die haben gesagt, strecke deine Hand aus. Warum? Die Apostel kannten das Wort. Also die haben jetzt das Alte Testament viel, viel besser gekannt und alles Mögliche und kannten auch unter anderem den Vers, kannten noch mehr daraus. Und dadurch wussten sie, wer sie in Jesus sind. Und aus dem Ganzen kam dann auch keine falsche Demut heraus. Die falsche Demut wäre nämlich, wie König Achas, der Vater von Hiskia, dem der Prophet Jesaja sagt, fordere dir ein Zeichen, und der König sagt, nein, nein, ich will den Herrn nicht versuchen. Gott hat dir gerade gesagt, du sollst dir ein Zeichen fordern. Falsche Demut ist nicht falsche Demut ist mitunter zu sagen, ja, wer bin ich denn und so weiter, aber nicht daran zu denken, dass ich in Jesus ein ganz neuer Mensch bin. dass ich jetzt auf einmal vor dem Vater nicht nur gebückt stehen muss als der dreckige Sünder, sondern dass ich aufrecht vor ihm stehen darf als sein Kind. Ich brauche keine falschen Skrupel zu haben, Gottes Handbefehl zu geben. Und vor allem, wenn ich weiß, ich nutze es nicht aus. Dass ich nicht einfach bloß immer das mache, damit ich jetzt hier immer nur schön alles für mich ansammle, sondern damit ich weiß, es geht für die Gemeinde, dass die Gemeinde vorangehen kann. Und für die einzelnen Brüder im Herrn. Also nochmal dieses, darf man das? Ja, ich darf. Und dann, Gott bestätigt es selber tatsächlich. Als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Also nachdem die Apostel gesagt haben, du musst deine Hand ausstrecken. Mach es. Da haben sie es wieder neu gespürt. Und vor allem das Krasse ist, da heißt es nochmal, sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Moment, bei Pfingsten war doch schon. Aber sie wurden trotzdem nochmal neu gefüllt. Dass Gott gesagt hatte, ja, ich bestätige das, was ihr von mir erbittet. Warum? Damit mein Sohn verehrt wird. Damit mein Sohn geehrt wird. Damit mein Sohn groß gemacht wird unter den Völkern. In Wort und Tat. Also etwas ganz Krasses. Und jetzt, das Abendmahl, das bedeutet für uns, der Tisch des Herrn. Wir gedenken beim Abendmahl der ausgestreckten Hand unseres Gottes am Kreuz auf Golgatha. Und nochmal, gedenken bedeutet dann auch, dass ich mich entsprechend verhalte. Als der, dem nun die Sünden vergeben sind. Als der, der nun plötzlich ein neues Leben hat. Wir gedenken daran, dass er uns dem Reich des Teufels entrissen hat und uns neu gemacht hat. Also, ich muss nicht mehr die Sachen tun, die ich eigentlich in der Welt mache, beziehungsweise die Welt um mich herum tut, wenn sie an alles mögliche andere denkt. Wir gedenken daran, dass der Teufel alles erstatten muss mit Aufschlag. Übrigens, der Aufschlag, das Höchste, was man in der Bibel findet, ist siebenfach erstatten und Gott kann das aber auch gern noch erweitern, wenn er möchte. Wir gedenken daran, dass Jesus uns Tischgemeinschaft bietet und darum für uns einsteht. Wir gedenken daran, dass er für uns kämpft mit der gleichen Hingabe, wie er es vor knapp 2000 Jahren getan hat. Und weil wir an all das denken dürfen, uns all das ins Gedächtnis rufen, darum dürfen wir im Nachklang des Abendmahls, natürlich jetzt auch davor, aber im Nachklang nochmal viel mehr seiner Hand Befehl geben. Dass Gott seine Hand ausstreckt über seine Feinde zum Gericht und über sein Volk zum Segen. Und dann wird der Teufel sich natürlich zum Teil noch dagegen wehren, wie der Pharao es auch getan hat, wie die Philister sich auch gewehrt haben, wie sich andere Feinde gewehrt haben. Und der Teufel wird uns einreden wollen, wie den Israeliten in der Wüstenzeit, ja guck mal, Gottes Hand versorgt doch gar nicht mehr. Dass wir dann anfangen zu murren und meckern und alles Mögliche. Aber wenn wir da dranbleiben und sagen, nein, ich habe es der Hand Gottes befohlen. Und weil er es selber gesagt hat, dass wir es tun sollen, macht er es auch. Und dann dürfen wir tatsächlich erleben, was das für uns bedeutet. Draußen liegen Zettel, ich kann es auch gerne nochmal wieder digital rumschicken, dass wir damit in die Woche gehen. Wir das lesen, was wir dort haben und es auf uns anwenden. Also was heißt das für mich, was da drin steht? Vielleicht fallen euch auch all die anderen Sachen nur auf, die nicht mit der Hand Gottes zu tun haben. Dann dürfte das auch sein. Aber auf alle Fälle, ich nehme das jetzt, lese es und guck, was heißt das jetzt für mich? Ich spreche es über mich aus, spreche es auch gerne über andere aus, die mit mir im Haus wohnen und so alles. Und darf dann erleben, wie Gottes Hand sich in meinem Leben sichtbar zeigt. Ich darf das erleben und ich darf es sehen und darf Gott dafür die Ehre geben. Jetzt schon, bevor ich es im Fleisch sehe, darf ich es jetzt schon im Geist sehen und sagen, Halleluja, du hast es schon gemacht. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass deine Hand für uns ausgestreckt war am Kreuz. Dass sie durchbohrt ist für uns. Und dass wir diese ausgestreckte Hand nun wieder in Anspruch nehmen dürfen. Wieder und wieder und wieder. für all das, was du uns tun möchtest und schon getan hast. Lass uns dieses Wort tief ins Herz sinken, damit wir es annehmen für uns, damit es viel Frucht bringt und damit die Menschen um uns herum deinen heiligen Namen loben und preisen können. Amen.